Größe kann ein Erfolgsgarant sein, aber wie ich auch gesagt habe, nicht jede Bank ist groß, ne? Der Immobilienbereich der Bank ist groß. Und es gilt halt auch hier, die Schnellen fressen die Langsamen.
Immotalk, das Daily Business des Immobilienmaklers. Infos, Tipps und Einblicke aus dem Makleralltag für Verkäufer und Brancheninteressierte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immotalk, der Podcast für Immobilienmakler, Verkäufer und Brancheninteressierte. Mittlerweile sind wir bei Folge 19 angelangt und heute zu Gast ist Herr Dr. Oliver Altenhöfel von der Volksbank Immobilien in Münster, Nordrhein-Westfalen. Unser Thema heute: Bankenmakler versus Privatmakler. Was sind die Vorteile in der Zusammenarbeit überhaupt mit einem Immobilienmakler? Herzlich willkommen, Olli.
Hallo Michael, vielen Dank, dass ich mit dabei bin.
Ja, danke, dass du dabei bist. Genau, ganz kurz kannst du dir vielleicht mal so vorstellen, ein bisschen was zum Werdegang sagen und vielleicht auch zur Volksbank Immobilien, wie du hingekommen bist und wie so der Arbeitsalltag einfach aussieht.
Michael, will ich gerne machen. Bei 52 Jahren dauert das vielleicht länger. Nein, so lange dauert das auch nicht. Also, ich bin Münsteraner, da arbeite ich jetzt auch, habe in Münster Mathematik und BWL studiert, anschließend noch im BWL promoviert. Und 1999 habe ich mich dann entschieden, bei einer anderen Bank und deren Tochterunternehmen anzufangen. Dort erst als Assistent der Geschäftsführung, dann Werdegang, so wie du schon sagst, war ich Prokurist für den Immobilienvermittlungsbereich, also die Makelei. Dann bin ich Prokurist für die Grundstücksgesellschaft, die zusätzlich dort auch vorhanden war, geworden. Und final war ich nachher Geschäftsführer für den Bereich Immobilienvermittlung bei dieser Tochtergesellschaft der Bank. So, das war meine erste Bank, sage ich immer. Vielleicht habe ich mich auch für die falsche Bank entschieden. Jetzt bin ich zu der Bank gegangen mit zwei Farben, mit Blau und Orange. Von daher hatte ich auf jeden Fall schon mal einen Mehrwert, eine zusätzliche Farbe. Das war 2013. Da ich in meinem Vertrag eine kleine Wettbewerbsklausel hatte, war das, ich sag mal, für mich eigentlich ganz vorteilhaft. Ich habe 9 Monate frei. Dann fragt man sich, was man macht. Da bin ich nach Freiburg in die schöne Stadt, die sehr ähnlich ist zu Münster gegangen, habe dort nochmal studiert. Ich sage mal, bei meinem vollen Studium im Alter war das schon. Habe einen Immobilienfachwirt nochmal gemacht, war für mich sehr, sehr schön. Meine Frau hat gesagt, ich bin häufiger weg als vorher. Bin aber damit vielleicht zusammen, dass ich meine Schwester in Mexiko auch noch halt besucht habe. So, dann war ich bei der Volksbank. Die Volksbank hat mittlerweile, damit das hier nicht zu lang wird, mehrfach fusioniert. Mittlerweile heißen wir Volksbank Immobilien Münsterland GmbH, sind ein Zusammenschluss Anfang dieses Jahres aus drei Banken nochmal geworden, sind mittlerweile fast 50 Leute, sind auch dementsprechend mehr Leute in der Geschäftsleitung. Und aus meiner Sicht, analysiert habe ich das nicht, weil mich das weniger interessiert, ich glaube auch eine der größeren Immobiliengesellschaften im genossenschaftlichen Bereich. Ich
Wow,
glaube, das
okay.
reicht erstmal.
Ja, genau. Jetzt hast du ja auch schon gleich zu Anfang erwähnt, du warst eigentlich schon immer bei Banken. Was war auch so der Grund, warum du jetzt aus Maklersicht gesagt hast, ich bleibe auch bei einer Bank oder arbeite auch weiterhin bei einer Bank und mache nicht vielleicht sogar in die Selbstständigkeit ein eigenes Maklerunternehmen auf? Was waren also die Hintergründe bei dir?
Also der Hintergrund war ganz klar, ich sehe einen Riesenvorteil bei Banken. Das kann man sicherlich nicht so pauschal sagen. Wir wollen ja auch ein bisschen über Vorteile gleich noch sprechen. Ich behaupte mal, nicht alle Banken sind identisch. Ich hatte das Glück, bei einer sehr guten Bank und Immobilientochter zu starten mit einem super Mentor, der mich gefördert hat. Und ich hatte nachher die Chance, letztendlich zu einer anderen Bank zu gehen und dort was Neues aufzubauen. Und ich glaube, das haben wir sicherlich auch dank Fusion hingekriegt. Wir sind mittlerweile, wie gesagt, bei diesen fast 50 Leuten und damit auch größer als das andere Unternehmen. Und wir haben allein in diesem Jahr, glaube ich, schon 5 Leute wieder eingestellt. Und das wird auch nicht das Ende sein. Und heute ist ja so ein bisschen die Diskussion, Vorteile Bank, ja, nein. Ich sehe Vorteile ganz klar bei der Bank. Würde ich aber gleich auch nochmal sicherlich eine Einschränkung zu machen, damit es auch nicht so einseitig ist. Weil es hören sicherlich nicht nur hier Privatleute zu, sondern auch Makler, und die werden sagen, ja, aber. Und da haben die sich bei manchen Punkten auch recht.
Ja, so klassisch. Also bei Banken hast du wahrscheinlich auch irgendwo dann die Sicherheit. Du hast wahrscheinlich auch ein fixes Gehalt. Jetzt im Vergleich zu einem Selbstständigen, der sich irgendwie selbstständig macht, so wie wir es damals gemacht haben, 2014, sind ja ins Vollrisiko gegangen letztendlich. Und ich glaube auch einfach, dass die Akquise einfacher läuft bei Banken. Also bei uns war das so, wir haben uns 2014 gegründet und sind dann einfach mal ganz frech, also Thomas, mein Geschäftspartner und ich, zu einer Bank gegangen hier in Karlsruhe, die noch keinen Immobilienpartner hatte. Und das war die Südwestbank. Die hatte einfach noch keinen Immobilienvertrieb, den eigenen. Wir haben uns dann da vorgestellt mit unserem Konzept und der damalige Bankdirektor war dann ganz beeindruckt oder begeistert von uns und auch von unserer Energie, die wir da als junge Bursche mitgebracht haben und haben dann eine Zusammenarbeit gemacht. Und uns ist es einfach bei der Akquise viel leichter gefallen. Wir konnten auch mit dem Logo der Südwestbank einfach auftreten. Das hat irgendwie in Köpfen der potenziellen Auftraggeber einfach irgendwo Sicherheit geschaffen. Und das kann ich mir bei einer Volksbank natürlich auch vorstellen, dass da die Bankkunden oft sagen, naja, wenn es eine Bank macht, das wird schon professionell ablaufen und die machen das schon ganz gut, ne? Oder wie sind da so deine Erfahrungen?
Ja, vielleicht zu dem ersten nochmal klar. Ich habe ein Fixgehalt, ich habe aber auch einen variablen Anteil, der ist leistungsorientiert. Mhm. Aber ich baut mal so, wie du es beschrieben hast, wenn man selbstständig ist, ist alles letztendlich variabel. Ne? Da gibt es kein Fixum. Mhm. Ist man irgendwo vielleicht Handelsvertreter etc., hat man auch ein kleines Fixum. Ich glaube, unsere Honorierung ist sicherlich für den Mitarbeiter sicherheitsorientierter. Wenn er sicherheitsorientierter ist, dann kann dieses Modell mit einem höheren Fixum und kleineren variablen Gehalt der bessere Weg sein. Wenn man sagt, ich will aber genau diese leistungsorientierte Bezahlung haben, dann geht man halt den anderen Weg und dann kann man sicherlich auch viel Geld verdienen, hat aber auch das unternehmerische Risiko. So, und das unternehmerische Risiko trägt bei uns die Bank letztendlich. Und ich bin auch der Ansicht, dass sie es tragen kann. Deswegen kann sie auch ein höheres Grundgehalt halt zahlen. Das gibt dem Mitarbeiter die Sicherheit, seriös zu arbeiten, aber auch solche Dinge umzusetzen. Das weiß ich nicht, ob das ein Privatmakler auch, wo es vielleicht nur eine kleinste Immobilie ist, von 50.000 Euro, wo man vielleicht auch sagt, boah, eigentlich ist das, das gilt, glaube ich, auch oft, nicht immer, aber oft schon. Manchmal ist das nur Geld wechseln, gehört aber bei uns mit dazu, weil genau dieser Kunde, dieses Mitglied unserer Bank vielleicht an anderer Stelle mit uns gute Geschäfte macht. Und da muss man das auch ganzheitlich sehen und so sehen wir das halt auch. Also das ist in meinen Augen da so der Aspekt. Das, was du gesagt, gefragt hast oder noch gesagt hast, haben wir da Vorteile mit der Akquise? Ja, und ich baute mal, das ist auch das große Benefit letztendlich eines Bankenmaklers. Und da würde ich jetzt vorweg nochmal schicken, ich glaube, dass der Immobilienbereich im Bankenbereich extrem heterogen ist. Da gibt es einmal die Differenzierung, ist das eine Abteilung, was Vorteile hat, weil Zugriff allein auf Daten der Kunden, was eine GmbH, was wir sind, schon nicht mehr haben. Datenschutz, ne? Also das gilt halt so. Und zweitens ist es sicherlich die Größe von einzelnen Gesellschaften, Abteilung oder GmbH im genossenschaftlichen Bereich. Ich sag mal, da gibt es Bereiche, die haben drei Personen, vielleicht auch nur eine Ein-Personen-Gesellschaft oder Ein-Mann-Abteilung. Bis bei uns jetzt, sag ich mal, 50 Leute. So breit ist das Spektrum. Für alle gilt aber, Michael, was du gesagt hast, wir haben alle eine Bank. Diese Bank ist auch unterschiedlich groß und wir leben sicherlich zu einem gewissen Bodensatz immer von der Bank auch, ne? Unsere Bank hat 300.000 Kunden, davon sind 60% Mitglieder, also die müssten, weil sie Mitglied geworden sind der Bank und damit auch dort Mitbestimmungsrechte ja haben, eine größere Verbindung auch zu dieser Bank noch haben. Wir haben eine Bilanzsumme, das ist, ich glaube, ich ist gar nicht so wichtig für die Zuhörer, 7 Milliarden. Und greifbarer ist, wir haben 1.000 Mitarbeiter in der Bank. Und das ist ein riesiges Netzwerk, das ist ein riesiges Fund, was wir haben. Und da die Bank ja nicht nur klassisches Bankgeschäft macht, was immer schwieriger wird, sondern auch Produkte hat, die nah an der Immobilienbranche oder an den Immobilienprodukten drin sind, wie Baufinanzierung, Versicherung, also Gebäudeversicherung etc. Wenn wir verkauft haben, Geldwiederanlagen oder Kauf einer neuen Immobilie, das hilft uns ungemein, wenn unsere Kollegen in der Bank mit ihren Kunden über das Leben sprechen, kommt in der Regel auch das Thema Immobilien auf. Und dann denken die an uns. Und ich kann sagen, das Thema Immobilien in Banken ist zum Glück, sag ich, in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, weil das klassische Bankgeschäft eher schwierig war.
Genau, ja, das habe ich auch schon mitbekommen, Marc, klar. Wie betreibt ihr die Akquise? Also habt ihr nur, sage ich mal, Bankkunden, die dann zu euch einfach kommen oder zum Bankbauer und sagen, ich habe was zu verkaufen, ihr macht es dann auch? Oder betreibt ihr auch Akquise, Zeitungsannoncen zum Beispiel oder Social-Media-Marketing oder auch Google-Marketing, um darüber an Aufträge zu kommen? Oder lebt ihr wirklich nur von den Bankkunden?
Also würden wir nur von den Banktipps leben, sag ich mal, weil wir das gut aufgebaut haben, könnten wir sicherlich auch leben. Ich würde aber, glaube ich, von meinem Vorgesetzten, vom Vorstand, glaube ich, doch einen Hinweis bekommen, da müsste ein bisschen mehr kommen.
Okay.
Also von daher, Michael, gilt das für uns auch, was für die privaten Makler auch gilt letztendlich, Akquise, Akquise, Akquise. Mhm. Wir sind sicherlich weniger unterwegs im Bereich der Kaltakquise, mhm. weil das, glaube ich, das harte Brot ist. Mhm. Und ich sag mal, aus unserer Sicht, Gott sei Dank, ein zeitliches Problem ist. Also wir machen Google-Werbung, wir machen Zeitungswerbung, wir machen Flyer-Aktionen, wir machen Informationsveranstaltungen, glaube ich, so wie du das auch machst, letztendlich zu verschiedensten Themen, um zu akquirieren. Und wir werden jetzt auch sogenannte, was ja auch, glaube ich, ein Modewort ist, sogenannte Funnel aufbauen, mhm. sodass ein Kunde mit Neudeutsch dann Retargeting mhm. ständig letztendlich wieder darauf hingewiesen wird, wenn du doch was verkaufen willst und mhm. da in die Richtung werben wir nur, dann bitte komm doch zu uns. Okay. Aber wir haben halt auch da die Instrumente der Bank, die haben noch Filialen, auch wenn es weniger werden, die haben Geldautomaten, Monitore, worüber unsere Werbung läuft. Und das ist für uns sicherlich nochmal ein großer Mehrwert.
Wie würdest du das Verhältnis einschätzen von den Aufträgen, die ihr schreibt, prozentual von Bankenaufträgen hin zu denen, die ihr privat irgendwie, sag ich mal, über Kanäle akquiriert habt?
Also wir haben eine Quote von, aktuell Tippgeberquote von sicherlich 50%. Mhm. Und das ist hart erarbeitet, sag ich mal. Da heißt es, genauso wie sicherlich ein privater Makler seine Kunden pflegt, müssen wir unsere Zuträger in den Filialen halt pflegen. Wir müssen die informieren, welche Produkte haben wir, was machen wir als Neues und die letztendlich auch coachen in die Richtung, dass die in Kundengesprächen unser Thema letztendlich mit aufnehmen. Ich sag mal, da gibt's auch so Hilfsmittel. Da sind wir auch sicherlich Pionier gewesen. Viele Unternehmen haben sicherlich so eine Broschüre, Unternehmensbroschüre oder eine Immobiliendarstellung. Wir haben, ich sag mal, mittlerweile, für mich ist das eher ein Lifestyle-Magazin, weil da auch Radtouren, Geschichten über Menschen aus unserer Umgebung drin sind. Die liest man halt länger. Und dieses Magazin liegt letztendlich überall aus. Und über den Weg kommen wir dann zum Thema Immobilien. Und machen wir uns nichts vor. Das ist nicht ein Geschäft, was so häufig ist wie Bausparen oder Kontoeröffnung. Da sind wir froh um jedes einzelne Vermittlung, die wir bekommen.
Okay, also da auch wirklich dann umtriebige Marketing, auch wie du schon erwähnt hast, E-Mail-Funnels und sowas, das sind jetzt auch Themen, mit denen sich Makler einfach beschäftigen müssen. Das ist auch immer mehr im Kommen und mittlerweile ist es, glaube ich, für jeden Makler irgendwie ein Begriff und auch Retargeting, was du schon erwähnt hattest. Also da ist eine Bank, halt mir mal so fest, auch sehr umtriebig. Banken leben jetzt ja wohl auch so vom Kreditgeschäft letztendlich. Wie ist es denn, wenn ihr eine Immobilie jetzt tatsächlich vermittelt an einen neuen Käufer? Ist der dann praktisch gezwungen, über euch auch zu finanzieren oder arbeitet ihr auch mit freien Finanzierern zusammen oder kann er auch von einer anderen Bank eine Finanzierung bringen? Wie gebunden seid ihr da oder wie flexibel seid ihr dort?
Also wir sind nicht gebunden, aber wir haben sicherlich ein starkes Eigeninteresse, dass der Kunde nicht nur bei uns die Immobilienvermittlung macht, sondern auch die Finanzierung. Und ich will da vorne erstmal anfangen, was wir Gott sei Dank jetzt durch die Fusion auch viel deutlicher nochmal spielen, ist diese frühere Analyse letztendlich. Also auch wenn er noch gar keine Immobilie gefunden hat, der Kaufinteressenten, bieten wir ihm an, dass er eine Finanzierungsanalyse bei uns machen kann. Da sagen manche sicherlich, warum soll ich das machen? Ich habe doch nicht die Immobilie. Ich glaube, wenn man ihm das ordentlich erklärt und in Kurzform heißt das, es ist nur ein knappes Angebot da. Und wenn er sich dadurch besser positioniert, nämlich er kann dem Verkäufer sagen, die Bonität von mir ist schon analysiert, ich kann nächste Woche mit dir zum Notar gehen, dann kriegt er aus meiner Sicht viel schneller die Immobilie, als wenn er sagen muss, jetzt muss ich mich noch auf den Pad machen und das analysieren.
Ja, auf jeden Fall.
Das gibt es bei unserer Bank letztendlich, wie so ein Bonitätscheck letztendlich, was er auch vorlegen kann, wenn er bei dir letztendlich die Immobilie kauft. Und das ist der Hintergrund. Wir haben ihm zumindest eine Hilfestellung gegeben und ich glaube, er wird sich auch an uns zurückerinnern und sagen, dann finanziere ich jetzt über die Volksbank. Die andere Alternative kann aber auch sein, dass er zu uns hingeht und sagt, ich habe da ein besseres Angebot, könnt ihr da mitgehen oder nicht. Aber wir sind, wie das dann auch so schön neudeutsch heißt, im Vogue-Set und damit sind wir bei ihm auf dem Schirm, so würden wir es vielleicht in Deutsch sagen, und dann kommt er zu uns zurück. Aber ganz klar, nein, er muss nicht bei uns finanzieren. Aber jedem sagen wir, hol bei uns die Analyse rein, frag nach unseren Konditionen. Du kannst nur gewinnen, weil entweder ist dein jetziger Anbieter besser, dann wird er da bleiben, oder wir sind besser. Und von daher hat es keinen Nachteil, wenn er sich bei uns nochmal eine halbe Stunde Zeit nimmt.
Okay.
Zu der Frage, wie weit sind wir gebunden letztendlich? Also wir machen Kredite aus Eigenmitteln, wir machen Kredite aus unseren Verbundpartnern, wo wir mehrere haben. Und was für mich auch ein Grund war, sicherlich vielleicht auch eine Bank zu wechseln, also im Immobilienbereich dann. Unsere Bank bietet von variabel bis 30 Jahre Festkonditionen halt an. Mhm. Und das ist ein Riesenmehrwert in meinen Augen für die Leute, zu sagen, ich bin nämlich für eine längere Zeit und kann nach 10 Jahren plus 6 Monate auch das Darlehen wieder kündigen. Oder ich lasse es 30 Jahre durchlaufen und kann 30 Jahre in Ruhe schlafen.
Okay.
Also von daher, keiner ist bei uns gebunden. Nur ich glaube, du verstehst, wir freuen uns über jede Finanzierung.
Ja klar, ist ja auch nochmal ein zusätzliches Geschäft. Wir machen das auch übrigens so, also wir haben jetzt auch ab dem 1.9. einen Finanzierer bei uns im Büro so mit drin sitzen und ist ein freier Finanzierer, der Zugriff auf 400 Banken hat deutschlandweit und sucht da individuell maßschneidende Finanzierung immer raus, sollte der Käufer noch keine Finanzierung mitbringen. Ganz oft ist es natürlich im Tagesgeschäft so, dass der Käufer schon sich vorab Gedanken gemacht hat, in der Bank, mit seiner Hausbank meistens dann schon in Kontakt getreten ist und da schon so eine vorläufige Finanzierungsbestätigung jedenfalls dann mitbringt zum Ersttermin, um die Chancen zu erhöhen, dann auch einen Zuschuss zu bekommen. Gerade bei wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien ist halt die Anfrage momentan sehr, sehr hoch. Das wird in Münster nicht groß anders sein als in Karlsruhe, dass da viel mehr Anfragen da sind, als Angebot momentan im Markt vorhanden ist. Und dadurch müssen sich die Käufer auch so ein bisschen abheben und machen das dann oft schon über die Hausbank oder dann eben über freie Finanzierer, die vielleicht noch ein bisschen bessere Konditionen rausholen können. Wie sieht es denn aus bei euch mit der Qualifikation? Arbeiten bei euch nur Bankenkaufleute auch im Immobilienbereich oder bildet ihr auch aus Immobilienkaufmann? Habt ihr Quereinsteiger oder auch Studienplätze zum Beispiel? Wie sieht es bei euch aus?
Ich würde, bevor ich darauf antworte, Michael, noch ein Ammärchen letztendlich aus der Welt schaffen. Also nochmal zurück zur Finanzierung. Es kommt immer wieder der Vorwurf oder das Vorurteil, die Baufinanzierer einer Bank oder Sparkasse würden Kunden umdrehen, wenn sie letztendlich von privaten Maklern mit einer Immobilie kommen. Das funktioniert nicht, kann ich sagen. Also erstens, dieser Baufinanzierer hat eine Zielvorgabe. Er muss ein gewisses Geschäft selber auch erarbeiten. Also wird er sich nicht sein Fleisch schneiden. Und ich glaube, du kannst bestätigen, du kannst nicht einem Kunden, der zu dir kommt, sagen, ja, dann kaufen sie halt nicht A, was sie jetzt schon haben, sondern sie kaufen B. Ja. Wir verkaufen Unikate und nicht, wir haben jetzt ja einen Podcast, aber ich habe aktuell ein weißes Hemd an. Also da ist es relativ einfach, ein anderes weißes Hemd mir zu verkaufen, einen blauen Anzug, das geht auch. Aber nicht bei Immobilien. Und du hast es gerade gesagt, wir haben ein knappes Angebot und da fällt es mir noch viel schwieriger zu sagen, nehmen Sie das lieber nicht, nehmen Sie das letztendlich, was ich habe. Das funktioniert nicht. Also bitte das mal ganz weit wegschieben. Okay, jetzt zurück zu deiner Frage, wer arbeitet bei uns? Also bei uns arbeiten, ich sag mal durch die Bank, sind Leute. Erste Frage, ja, wir bilden aus. Wir haben aktuell 2 Auszubildende. Da war ich diese Woche noch mal, die mir sehr viel Freude schon in der ersten Woche gemacht hat, weil sie am dritten Tag gesagt hat, wann darf ich endlich telefonieren? Und als ich ging, telefonierte sie auf Englisch. Also
sehr gut.
Du bist nächste Woche ganz klar in Münster etc. Also das läuft auch über verschiedene Wege. Klassisch letztendlich 1.8. Und wir hatten jemanden, der aufgrund der Pandemie, ich sag mal, ein bisschen ausgebremst war, den haben wir jetzt zum 1.4. sogar starten lassen. Der macht alles rein mit E-Learning. Worüber ich mich freue, die Bank vielleicht nicht immer. Wir kriegen auch extrem viel Nachfrage von Auszubildenden aus der Bank, die dort erst Bankkauffrau, Bankkaufmann geworden sind. Die kommen gerne zu uns. Allein da haben wir 3 Leute, die jetzt zu uns wechseln. 2, die in dem Bereich Vertriebsassistenz, das nenne ich nicht Backoffice, weil die den Vertrieb unterstützen, starten werden. Und einer macht nochmal eine ergänzende Ausbildung zum Immobilienkaufmann und geht dann letztendlich in den Vertrieb. Wer bei uns in den Vertrieb ist und so jung ist, geht in der Regel zur EBZ, also in Bochum, halte ich für eine sehr gute Schule, macht dort nochmal einen Immobilienfachwirt und die restlichen Leute in der Regel haben die eine Qualifikation, aber wir stellen auch gerne Leute ein, die langjährige Berufserfahrung haben und durch einen Quereinstieg reingegangen sind, weil sie es auch gezeigt haben, sie können es. Wichtig ist uns, sie müssen zu unserem Team passen, sie müssen zu unserer Philosophie passen, zu unserem Wertesystem. Und dann nehmen wir sehr gerne Leute, die sagen, Immobilien ist mein Leben.
Also qualifiziertes Personal auch bei den Banken, sage ich mal, oder auch Immobilienkaufleute, nicht nur Bankenkaufleute, die in der Immobilienabteilung auch arbeiten. Also können wir es mal festhalten. Wie sieht's mit Bürokratie aus? Also meine Erfahrung ist früher so gewesen, ich habe mehrere Immobilien schon gekauft und wir machen dann immer so einen Dropbox-Ordner, wo wir alle Unterlagen, also alle kaufrelevanten Unterlagen Teilungserklärungen, Wirtschaftspläne, Grundrisse, Lageplan, Grundbuchauszug etc. ablegen und dann den Dropbox-Link verschicken. Manche Banken sagen dann, naja, das können wir nicht mal öffnen, weil wir mit eigenen Systemen arbeiten und die Bank das, sage ich mal, verbietet uns das zu öffnen, ne? Wo es dann kompliziertere Wege waren oder die dann noch Postversand sogar wollten. Ich glaube, da haben sich die Banken auch mittlerweile mehr Dinge einfallen lassen oder sind da mittlerweile so aufgestellt, dass sie da auch moderner arbeiten können oder auch ohne Postverkehr arbeiten können. Wie sieht es bei euch aus und wie ist bei euch die Bürokratie der Ablauf?
Also ich glaube, das ist so ein Thema, was es gab, wo wir stark aufgeholt haben. Mhm. Digitalisierung oder ich sag mal, Corona war da auch nochmal eine Push-Aktion. Wir versuchen, soweit es geht, digital papierlos zu arbeiten. Mhm. Klar, die Marktfolge, also das, was du angesprochen hast, die wollen alle Unterlagen gleichzeitig haben, kann man verstehen und nicht jeden Tag wieder was Ergänzendes bekommen. Also gebündelt wird es rübergegeben in digitaler Form bitte. Und das ist ja auch eine Arbeitserleichterung für uns, weil wir es dann nicht mehr digitalisieren müssen. Das ist, glaube ich, State of the Art mittlerweile. Aber das war sicherlich eine Übergangsphase auch in einzelnen Banken. Habe ich nicht nur bei uns gehört, bei anderen auch. Aber das ist jetzt tägliche Praxis und muss auch so sein. Insbesondere, weil man dadurch dann auch nur die verschiedenen Banken oder Kooperationspartner, die wir haben, auch bedienen kann. Mhm. Und die verlangen das auch. Das wird euer freier Finanzierer auch sagen mit den 400 Banken. Da werden es einzelne Banken sagen, wenn du mir das nicht in digitaler Form vollständig einreichst, dann kriegst du von mir kein Angebot. Und so ist das bei uns hauptsächlich.
Okay.
Da würde ich an der Stelle vielleicht sagen, manchmal ist weniger mehr. Also ich brauche, glaube ich, die zentralen Daten, aber ich brauche nicht alles. Und da bin ich auch froh, dass wir diesem Prozess ein Stück weit standhalten.
Okay. Gibt es auch irgendwelche Nachteile, wo du sagst, bei der Bank jetzt im Vergleich zu einem vielleicht privaten Unternehmen, wo die Bank irgendwie durch bürokratische Wege irgendwie langsamer arbeitet oder was du vielleicht nicht so als Vorteil siehst jetzt unbedingt? Gibt es da Punkte?
Ich glaube, das hängt mit der Struktur zusammen. Also wir sind direkt am Vorstand angedockt. Mhm. Ne? Also wir sind auf der obersten Ebene und der gibt uns lange Leine. Der gibt uns die Entscheidungskompetenz. Ich sag mal, 95,5 ist da so ein Stichwort. Also 95% entscheiden wir, bei 5% ist er vielleicht sogar integriert. Wenn ich jetzt einen Vorgesetzten habe, der alles erklärt haben möchte und ich sag mal zusätzlich auch dieses Geschäft nicht kennt, weil er es auch gar nicht kennen kann, weil er ja eine andere Ausbildung hat und Vorstand der Bank ist, ich glaube, dann kann das ein immenser Bremsklotz sein und auch die Motivation der ganzen Abteilung extrem nach unten ziehen. Mhm. Das hatte ich Gott sei Dank nie, aber ich glaube, wenn ich das hätte, das würde mich immens nach unten ziehen. Und von daher bin ich froh, dass man uns die Entscheidungskompetenz gibt.
Okay.
Und wir haben den Vorteil letztendlich, dass wir in unserer Geschäftsführung dann noch, ich sag mal, auch Pro und Contra ausspielen können und auch nicht immer einer Meinung sind. Und dann muss das durchgefochten werden. Mhm. Aber das andere, behaupte ich mal, findest du leider auch bei der Bank.
Ja, okay. Wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt, also ein potenzieller Verkäufer und sagt, naja, ich habe jetzt schon, und das ist ja also jedenfalls meine Erfahrung aus dem Markt, wenn ein Eigentümer jetzt noch über einen Warmkontakt keinen Makler kennt und jetzt über Kaltakquise, sage ich mal, googelt, das ist ja so der klassische Weg, Immobilienmakler den jeweiligen Ort eingeben, Münster, dann erscheint irgendwo ihr, vielleicht noch 2, 3 Mitbewerber, die vielleicht auch ganz gute Kundenbewertungen haben, dann lassen sich viele Eigentümer oftmals 2 oder 3 Makler vor Ort kommen, ne, und lässt die verschiedenen Angebote eben vorlegen. Was sagst du, was so der Vorteil ist in der Zusammenarbeit mit euch so auf den Punkt gebracht?
Ich baute mal, da gibt's nicht ein Argument. Ich muss genau zuhören, was der von mir will. Und wenn der letztendlich, ich gebe ein Beispiel, wenn er sagt, das soll aber auf keinen Fall in der Öffentlichkeit Präsenz werden, dass ich verkauft habe, dann würde ich mit unserer Riesenkartei an vorgemerkten Kunden ihm als erstes unsere Vorteile darlegen. So, wenn der aber auf der anderen Seite sagt, ich will hier das Maximale raushaben und ich sag mal, wir waren bei unserem anderen Gespräch bei dieser Disklehre, das ist ein roter Typ.
Ja.
Dann würde ich dem sagen, also fangen Sie an, eine richtig, Entschuldigung, vielleicht würde ich auch sagen, geile Hütte. Je nachdem, wie das bei dem ankommen würde. Dann machen wir erstmal, holen wir unseren Fotografen, dann machen wir ein paar Drohnenaufnahmen, weil sie einen großen Garten haben. Und da nehmen wir alle Medien, die wir haben, damit es überall Präsenz ist, damit man sieht, was für ein geiles Haus wir haben. Ich kann auch Tolles sagen. Und ich glaube, bei dem zweiten Typ werde ich weniger Punkt, wenn ich sage, wir machen das jetzt im kleinen Kämmerlein, nur an vorgemerkte Kunden. Da sagt er, ich will aber alle. Und der Erste sagt, nee, das ist genau der richtige Weg.
Okay. Wir haben also Bei uns habe ich mal die Erfahrung gemacht, wir haben hier einen relativ großen Universalmarkt in Karlsruhe sitzen. Die haben über 80 Mitarbeiter, sind in verschiedenen Standorten tätig. Und da habe ich so die Erfahrung schon von Kunden gehört. Wir haben auch schon Aufträge tatsächlich übernommen von dem Unternehmen, wo Kunden manchmal, das sieht man auch in Kundenrezessionen, sehr zufrieden waren mit Maklern, manchmal nicht so zufrieden waren. Wie ist es bei euch? Ihr habt ja auch verschiedene Mitarbeiter. Wer übernimmt bei euch die Akquise? Ist es noch Chefsache? Guckt der Chef auch immer drüber, dass das alles läuft und die Qualität erhalten bleibt? Oder wie ist das sozusagen, oder wie kann man das ausdrücken? Wie schaut ihr, dass euer Qualitätsmerkmal oder eure Qualifikation einfach gehalten werden im Unternehmen? Wie stellt ihr das sicher?
Also mein Kollege ist zuständig für den Vertrieb. Mhm. Und unterhalb des Vertriebs haben wir letztendlich eine Riege eingebaut, Regionalleiter haben die als Titel letztendlich und die primär verantwortlich und wir ziehen Stichproben letztendlich und sehen auch die Abrechnung und gucken, was dabei rauskommt. Also das ist, ich sag mal, der eine Weg, wo man vielleicht im Vorfeld erkennt, wie ist die Qualität. Wir geben aber auch Vorgaben letztendlich bei der Provision. Mhm. Und das zweite ist, wir fragen unsere Kunden in einem Abstand letztendlich bei Exposé-Versand von 180 Tagen. Mhm. Und dort können die eine Bewertung abgeben. Das haben wir, glaube ich, auch ganz geschickt gemacht.
Ja.
Es gibt dort 4 Ebenen und insbesondere die Ebene, ich bin unzufrieden, die geht direkt zur Geschäftsleitung und dass wir dort schnell reagieren können. Mhm. Wenn wir ein Lob bekommen, dann kann das sofort überall stehen. Kriegen wir aber kein Lob, wollen wir darauf reagieren können, damit wir eine Beschwerde in ein Lob umwandeln werden wir nicht können, aber wir können es zumindest abschwächen.
Ja.
Und das Gleiche passiert nach der Beurkundung auch. Ich sag mal Stichwort Google-Rezession wollen wir darüber auch haben. Da haben wir bisher noch nicht so viele, da müssen wir ein bisschen was aufbauen. Mhm. Und genauso haben wir auf unserer Seite auch ein eigenes Bewertungssystem.
Ja, das ist auch noch für die Zuhörer, für die Makler hier. Google ist da wirklich ein wichtiges Tool, was gepflegt werden soll. Man kann auch My Business kostenfrei pflegen und sich tatsächlich dort bewerten lassen, weil der Endkunde aus Marktforschungen, der kommt hauptsächlich, wenn er, wie gesagt, noch keinen warmen Kontakt hat, über Google und schaut sich dort natürlich als erstes die Rezession an, ne? Und umso besser ein Makler bewertet ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass er diesen Schritt macht, den Hörer in die Hand nimmt und auch beim Unternehmen dann anruft, ne? Also das ist da auch immer ganz wichtig, sich bewerten zu lassen. Wir machen es übrigens genauso, lassen unsere Mitarbeiter auch dann immer bewerten. Im Nachgang kriegt jeder Kunde eine E-Mail und beim Notar auch gerne per Postkarten, wenn es noch ältere Kunden sind, die vielleicht so online noch gar nicht so affin sind und können da dann rüber unsere Mitarbeiter bewerten. Wir schauen auch immer nach, dass da immer alles läuft und die Kundenzufriedenheit eben da, sage ich mal, erhalten bleibt und machen auch wöchentlich Sure-Fix-Termine mit den Mitarbeitern, wo wir alle aktuellen Vertriebsobjekte einfach durchgehen, ne? Im Team dann auch brainstormen, Ideen besprechen, einfach da, um die Qualität immer ganz oben zu halten und auch einen schnellen Verkauf da einfach zu ermöglichen. Das werdet ihr wahrscheinlich auch ähnlich machen, ne?
Genau, da haben wir, also wir haben ja 8 Büros letztendlich und das machen die Regionalleiter letztendlich mit den Vertriebsmitarbeitern und mein Kollege, der den Vertrieb halt organisiert, coacht etc., der ist dann regelmäßig in diesen Sitzungen mit dabei.
Okay, jetzt noch ganz kurz, du bist vorhin noch aufs Marketing eingegangen, auch Drohnenflüge bietet ihr an, das war glaube ich bei Banken auch nicht immer gang und gäbe, also die haben das schon aufgeholt. Wie sieht's aus, 360 Grad, eigener Fotograf, das bietet ihr auch alles an und Social Media Marketing, macht ihr das auch?
Ja, wir haben einen externen Fotografen, der macht Top-Fotos in meinen Augen.
Ja.
Der macht, weil wir ihm das nahegelegt haben, Drohnenaufnahmen. Ich bin Fan von 360-Grad-Aufnahmen. Insbesondere, warum bin ich ein Fan davon? Aus Kundensicht, jeder Kunde kann sich das zu jeder Tages- und Nachtzeit angucken. Genauso gilt, jetzt hole ich nochmal auf, aber ich glaube, wir müssen auch auf die Zeit achten.
Ja.
Wir haben Exposé-Versand 24/7. Also wann suchen die Leute? Die suchen am Wochenende auf dem Sofa. Also sind die bei uns auf der Seite oder woanders, kriegen automatisch das Exposé und kriegen in der Regel auch einen Link für 360 Grad, wo der Eigentümer das erlaubt. Viele wollen das nicht. Diese Leier kann ich aber eigentlich auch nicht verstehen, weil man genau sagen kann, entweder gibt's nur einen Appetit haben, sprich, ich sehe die Immobilie von außen, meinetwegen auch von hinten und kann in den ersten Raum eintreten und dann ist Schluss. Oder ich habe ihn dann komplett frei. Man kann Dinge aussparen, das weißt du auch, Michael, blurren, also so unscharf machen, oder man kann das Schlafzimmer auch rausnehmen, aber der Kunde sieht, da gibt's im Grundriss auch noch ein Schlafzimmer.
Ja.
Das ist alles perfekt. Das kann ich selber mir angucken. Ich kann es mir intensiv angucken. Ich kann es mit dem Partner angucken. Ich kann es mit den Geldgebern, sprich den Eltern, vielleicht angucken. Ich kann es Architekten mit hinzuziehen. Und erst wenn das der Fall ist, kann ich theoretisch eine Besichtigung anbieten, die real ist. Und meine Mitarbeiter sagen mir, diese Besichtigungen sind wie eine Zweitbesichtigung, weil die Leute schon vieles wissen.
Eben, genau. Man trifft dann auch viel schneller die Vorqualifikation einfach. Also man hat eine höhere Abschlussquote vor Ort. durch dieses Tool. Das ist in meinen Augen auch mega sinnvoll, wie du schon gesagt hast.
Und man kann den Leuten, den Verkäufern genau sagen, so und so viele haben sich das schon angeguckt. Man kann ihnen sogar sagen, die waren in dem Raum 20 Minuten oder nur 5 Minuten. Also ich halte das für einen riesen Vorteil. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, dass das auch ein Privatmakler nicht hinkriegt. Jetzt war ja der Vorschlag, ja, da mache ich FaceTime oder WhatsApp-Videos. Ja, die haben ja nicht die Qualität. Ich kann bei den Sachen ranzoomen. Und auch im Nachhinein kann ich letztendlich, und das ist für mich auch eine Erleichterung, da kommt die Frage vom potenziellen Käufer, wo war denn jetzt der Heizkörper? War der links oder rechts? Weil ich will da noch was hinstellen. Mhm. Ja, der kann da reingucken, kann da hinzoomen und kann das genau erkennen. Ah, daneben passt noch die Kommode. Mhm. Das kann man bei Fotos manchmal nicht.
Richtig, ja, sehe ich auch so. Also mega, mega spannendes Thema. Wir sind leider schon wieder über die halbe Stunde, die wir eigentlich zur Verfügung haben. Man sieht daran aber auch, es ist mega spannend. Wir könnten uns auch, glaube ich, noch Stunden weiter unterhalten über auch verschiedene Marketingmöglichkeiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, was ich jetzt mitgenommen habe, jedenfalls auch aus meiner Sicht, Banken haben da mega aufgeholt, auch was das Marketing angeht, was die Vertriebsgeschwindigkeiten angeht. Letztendlich, wie wir es auch schon bei einem Vorgespräch mal hatten von Immowelt, wo wir uns auch kennengelernt hatten, entscheidet der Auftraggeber, wem man einen Auftrag gibt und wo er auch das bessere Gefühl hat. Und das sind eben ganz, ganz viele Kriterien. Vor allem auch, wie du es schon gesagt hattest oder angedeutet hattest, die Persönlichkeit, die letztendlich entscheidet. Ne? Von den Marketingwegen, glaube ich, mittlerweile geben sich Privatmakler und auch Bankmakler nicht mehr viel. Die haben alle die Möglichkeiten und die technische Umsetzung. Da haben die Banken einfach ordentlich aufgeholt. Letztendlich ist es eine Vertrauenssache. Jeder Immobilienverkauf, jeder Auftrag ist eine emotionale Geschichte, eine Vertrauenssache. Und da entscheidet letztendlich auch die Persönlichkeit, wer dann letztendlich einen Auftrag auch schreibt. Ne? Ich denke, so können wir das als Abschluss stehen lassen. Oder wie siehst du das?
Ich würde es mal so ein bisschen formulieren. Größe kann ein Erfolgsgarant sein. Aber wie ich auch gesagt habe, nicht jede Bank ist groß. Ne? Ja. Der Immobilienbereich der Bank ist groß. Mhm. Und es gilt halt auch hier, die Schnellen fressen die Langsamen. Mhm. Und ich glaube, dass wir bei vielen Punkten, wir jetzt persönlich, Pionier waren. Bei Verrentung, bei Veranstaltungen, sowohl Präsenz als auch sofort umgestellt auf Online. Dieses Lifestyle-Magazin, Projektentwicklung und vielleicht zum Abschluss, und das ist vielleicht ein guter Abschluss, ist Podcast. Ne? Ja. Darüber hatten wir uns nämlich auch unterhalten. Mhm. Da können wir ja nicht mehr Pionier sein, weil ich jetzt ja bei euch im Podcast bin. Ja. Aber ich habe ja noch die Chance, Pionier im genossenschaftlichen Bereich zu sein. Ja, klar. Und das ist das Beispiel. Ich glaube, mit 50 Leuten habe ich die Möglichkeit, ich ziehe mir überall einen raus. Und für das Thema Podcast habe ich mir einen Auszubildenden genommen. Mhm. Wir haben, und danke da nochmal für den Hinweis, wir haben die ersten 8 Sachen aufgenommen, damit wir dann zum Start auch so wie ihr möglichst in der engen Taktung was rauszubringen. Und da freue ich mich total drauf, dass so ein junger Mensch dann auch sagt, toll, dass ich so eine Sonderaufgabe nochmal habe, da setze ich mich gerne dran. Und der schneidet das und ich bin gespannt, wann wir draußen sind und dann werden wir da Pionier im Genossenschaftsbereich sein. Davon bin ich überzeugt. Und früher Folger in der Branche. Also wir können ja nur hinter euch sein.
Ja, mega, aber hört sich gut an. Ich höre euch auf jeden Fall auch mal rein. Olli, wir sind jetzt am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen tollen und wertvollen Infos. War wirklich spannendes Thema und wir hören uns sicher bald wieder. Bis alles dann, klar. Olli.
Ich auch von aus.
Ja, alles Michael, klar.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao, ciao.
Das war ImmoTalk, das Daily Business des Immobilienmaklers. Falls du weitere Fragen oder Informationen willst, dann besuche uns unter www.pell-rich.de oder schreibe uns eine E-Mail an podcast@pell-rich.de.